die Presse.
Es dürfte eine wirklich spannende Woche für die SPÖ und ihren Parteichef Andreas Babler werden. Am Donnerstag wird der Vizekanzler den Opernball besuchen, zumindest hat er das angekündigt. Am Morgen danach könnte es dann für ihn politisch richtig ernst werden. Denn am Freitag tagt das SPÖ-Präsidium und der Parteivorstand und dort soll sich entscheiden, ob Babler am Parteitag Anfang März einen Gegenkandidaten namens Christian Kern bekommt. Der war schon einmal Bundeskanzler Österreichs, wir erinnern uns, von Mai 2016 bis Dezember 2017. Heute fragen wir uns, was ist dran an der erneuten Obmann-Debatte? Und dazu habe ich mir meinen Gast Oliver Pink eingeladen. Er ist Innenpolitikchef unserer Zeitung. Mein Name ist Anna Wallner und das ist, was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Hallo Anna.
Oliver, lass uns mal mit der Faktenlage heute am Dienstag anfangen, damit wir nicht nur in die Glaskugel rutschen. Welche Termine sind denn diese Woche entscheidend und was kann da am Freitag, den 13. Februar, in der SPÖ passieren?
Aber für die SPÖ gibt es einen wichtigen Termin, das ist eben der Freitag. Da gibt es zuerst Parteipräsidium und dann Parteivorstand und da wird möglicherweise das Schicksal des Andreas Babler besiegelt.
Okay, das heißt, diese Woche sind interne Gremien, die müssen sich treffen vor dem Parteitag.
Das ist die letzte Möglichkeit
vor dem Parteitag am 7. März.
Um noch einen Gegenkandidaten in Stellung zu bringen gegen Andreas Babler.
Okay, du hast jetzt in einem Text beschrieben, der am Montag erschienen ist, dass es eine Woche wird, die für den Andreas Babler, den amtierenden SPÖ-Chef, ziemlich symbolisch beginnt mit dem Ski-WM-Auftakt,
wo er am Wochenende war,
mit dem Opernball am kommenden Donnerstag und dann eben mit dem Freitag mit diesen Parteigremien. Und du hast geschrieben, dass jemand innerhalb der Partei gesagt hat, die Stimmung in der SPÖ steht spitz auf Knopf. Was ist denn da gerade anders als bei früheren Obmann-Debatten, die es ja schon unzählige Male gab, auch in der SPÖ?
Es gab so eine Obmann-Debatte, gab es ja schon damals quasi, Werner Faymann war auch angezählt, dann hat es immer geheißen, irgendwann kommt Christian Kern und dann haben sich Landesparteivorsitzende aus den Ländern abseits der Wiener SPÖ zusammengetan, zusammengeredet, eine Mehrheit für Christian Kern gezimmert und Werner Faymann musste dann zur Kenntnis nehmen, dass es keine Mehrheit mehr für ihn gibt, sondern für Kern und hat dann von sich aus aufgegeben. Christian Kern wurde dann SPÖ-Vorsitzender.
Da reden wir vom Jahr 2016.
Richtig. Es scheint so, als würde das noch einmal versucht werden zu wiederholen. Die Pläne sind leider aus Sicht der Rebellen publik geworden vorab. Jetzt liegen sie halt einmal da und jetzt versucht man noch in Gesprächen diese Woche eine Mehrheit im Parteipräsidium/Parteivorstand zustande zu bringen, um dann dort hergehen zu können und zu sagen, so, wir haben eine Mehrheit gegen Andreas Babler und für Christian Kern. Dem Vernehmen nach, das erzählen zumindest die Rebellen in der SPÖ, hätte Christian Kern signalisiert, hier mitmachen zu wollen. Gab auch schon Gespräche mit dem Wiener Bürgermeister, dem er offensichtlich umstimmen wollte oder will. Ja, wie gesagt, das Ganze ist im Laufen. Wie das ausgeht, weiß man nicht. Aber es gibt Leute in der SPÖ, die würden das mit 50-50 beziffern.
Also mit Spitz auf Knopf.
Genau.
Okay, jetzt ist ja das so, dass es nicht die große Neuigkeit ist, dass Christian Kern überlegt und vielleicht wieder wollen würde. Das Spielchen oder das Thema haben wir jetzt, würde ich sagen, seit Spätherbst auf dem Tapet. Spannend dabei ist, innerhalb der SPÖ gibt es da so eine richtige Machtgeografie zwischen Wien und den Ländern.
Genau.
Wie ist das? Wer ist für Christian Kern, wer dagegen?
Also tendenziell für Christian Kern sind Bundesländer wie Niederösterreich ganz stark, wo Andreas Babler herkommt. Also es gibt das Bonmot in der SPÖ, wenn man in der SPÖ in den Ländern fragt, wie ist das mit dem Babler so, sagen sie gern, fragen sie doch die Niederösterreicher, die kennen ihn wirklich. Das ist natürlich mit einem süffisanten, zynischen Unterton gemeint, also die kennen ihn wirklich, nämlich gut, in dem Fall eher schlecht. Also Andreas Babler als Niederösterreicher dürfte wirklich keine Hausmacht haben in der niederösterreichischen ÖVP, wenn wir es erinnern, als der vormalige Landesparteichef Schnabel die Wahl verloren hat, abgesetzt wurde über Nacht Sven Hergovich zum Parteichef gemacht, damit das ja nicht Andreas Babler, der damalige Bürgermeister, wird. Jetzt könnte man sagen, die SPÖ hätte sich etwas erspart, hätten sie den Andreas Babler gleich zum Landesparteichef gemacht, wäre nicht Bundesparteichef geworden, aber gut, das ist jetzt hinfällig. Aber ja, Niederösterreich ist ganz stark gegen den Babler. natürlich die Burgenländer, wobei die jetzt eine ambivalente Rolle spielen. Der Hans-Peter Doskozil hat jetzt mehr oder weniger die Losung ausgegeben, Babler soll mal bleiben, es soll Ruhe in die Partei einkehren. Er selber, Doskozil, will für keinen Wirbel sorgen, also soll Babler mal bleiben. Es gibt jetzt eh nichts zu gewinnen in der Regierung. Aber es gibt Länder, die neue Parteichefs haben, die bald wählen, also Kärnten, Steiermark, Salzburg, die leiden nach eigenen Angaben unter einem Parteichef Babler, weil der eben dafür sorgt, dass die Partei sowohl im Bund als auch in den Ländern immer mehr ins Hintertreffen gerät, die SPÖ auch in Kärnten den Landeshauptmann verlieren könnte, in der Steiermark gar nicht rankommt, überhaupt an die Möglichkeit, einen Landeshauptmann zu stellen. Also die geben Andreas Babler schon die Schuld daran für die schlechte Performance der SPÖ. Und ein Alarmsignal für viele war St. Pölten. St. Pölten, jahrzehntelang eine rot dominierte Landeshauptstadt mit einem beliebten Bürgermeister, gegen den wenig einzuwenden ist. Und sogar der verliert drastisch. Also hat man das schon stark Andreas Babler angelastet, der die SPÖ zu verengt führt, zu weit nach links führt. Jetzt kann man sagen, hat der Babler als Vizekanzler in der Regierung, ist er eh schon einen pragmatischen Weg gegangen, aber für diese Landesfunktionäre ist das noch zu wenig weit, weil die sind jeden Tag konfrontiert mit den Alltagssorgen der Menschen, sei es jetzt Inflation, ist jetzt eh schon zurückgegangen, sei es Migration. Also da ist der Babler offensichtlich kein geeigneter Bundesparteichef, um das irgendwie abzufedern.
Tatsache ist auch, Andreas Babler ist jetzt seit einigen Jahren in dieser Position, seit 2023. Und all die Kritiker, die du gerade aufgeführt hast, hat er in dieser Zeit offenbar nicht geschafft, auf seine Seite zu ziehen. Das führt mich zu der Frage, wie agiert der Babler SPÖ intern? Gibt es da gar keine Kommunikation zwischen einem Doskozil und einem Hergovich?
Zwischen dem Doskozil und dem Hergovich schon, aber zwischen dem Babler. Zwischen Doskozil und Babler gibt es keine Kommunikation. Mhm. Zwischen Hergovich und Babler gibt es auch keine Kommunikation. Also Hergovich geht jetzt aus dem Parteipräsidium raus, freiwillig, um da nicht mehr Teil des Ganzen sein. Also dieses Niederösterreich-Beispiel ist, glaube ich, ein ganz gutes. Ja. Andreas Babler kommt aus Niederösterreich. Andreas Babler ist Bürgermeister in Niederösterreich. Andreas Babler ist überhaupt nicht verankert in der niederösterreichischen SPÖ, weil Andreas Babler vom Typ her immer doch ein eher urbaner, wienerischer Typ war, obwohl er Bürgermeister einer kleinen Stadtgemeinde war. Ja. Also der passt dort überhaupt nicht hin. Ja. Und auch die SPÖ abseits von Wien ist natürlich anders aufgestellt, sozialisiert als die Wiener SPÖ. Die Landes-SPÖ sind pragmatischer, hemdsärmeliger, man könnte auch sagen rechter. Gerade in der Migrationspolitik hat sich das immer gezeigt, dass es gibt eine große Diskrepanz zwischen der Wiener SPÖ und den SPÖs in den anderen Bundesländern, das sind schon zwei Welten. Und da muss man sich fragen, ob das all along überhaupt eine Zukunft hat, dieses SPÖ-Modell. Es ging jahrzehntelang gut. Jahrzehntelang gab es eine Klammer, die mehr oder weniger den linken Flügel und den rechten Flügel dieser Partei zusammengehalten hat. Also den, sagen wir mal, sozialdemokratisch-sozialistisch-konservativen Flügel und den progressiven Flügel vom Künstler bis zum Arbeiter hat hier alles Platz gefunden in der SPÖ. Dieses Bündnis ist zerbrochen und es ist nicht sichtbar, wie das jemals wieder gekittet werden kann. Ein Hauptthema war sicher die Migration. Da ist jetzt auch der linke Flügel und Andreas Babler so weit einzusehen, dass man den Menschen eben nicht mehr zumuten kann, als man ihnen zumuten kann. Also da ist durchaus auch in dieser Regierung unter dem Eindruck Stärke der FPÖ, aber auch unter der Dominanz der ÖVP in diesen Themen Sicherheit, Migration, hat sich da auch was bewegt in der SPÖ. Ja, das muss man Andreas Babler zugute halten. Aber es ist halt offensichtlich noch zu wenig für die eigene Partei, weil die Bundesländer Sozialdemokraten den als Fremdkörper wahrnehmen.
Und vor allem ein großes Thema, das ja seit Bablers Antritt oder seit Babler an der Spitze steht, immer gekommen ist, ist die Frage der Wirtschaftspartei. Also wie viel Signale sende ich mit dem Chef in die Wirtschaft?
Genau, das ist halt mit Babler relativ null. Genau. Und obwohl, es gab auch Treffen von Babler mit Unternehmern, die sind dann durchaus eh ganz angetan, dass der eh nicht so schlimm ist, wie erwartet, sinngemäß.
Also es gab auch welche, die dann gesagt haben, na, aber unerträglich.
Ja, aber er macht es eh ganz passabel für seine Verhältnisse, könnte man sagen. Aber Christian Kern hat natürlich ein ganz anderes Signal, also an die Wirtschaft. Der war selber Manager, ist es noch, jetzt kann man sagen, von staatsnahen Betrieben vorher, vom Verbund beziehungsweise von der ÖPB. Jetzt hat er so eine eigene Lokomotiven-Leasing-Gesellschaft, wo er Geschäftsführer ist.
Na gut, aber jetzt muss ich dich unterbrechen, Christian Kern, wenn man da die Kritiker fragt, dann sagt man immer, ja, er hat es eh damals probiert, von 2016 bis zur Wahl. Dann ist er relativ bald, nachdem es bei der Wahl nicht gereicht hat und er gegen Sebastian Kurz unterlegen ist, hat er sich wieder verdünnisiert und zurück in die Privatwirtschaft bewegt. Also es gibt auch Kritiker, die sagen, was wollt ihr wieder mit dem, der hat es schon einmal nicht gekonnt.
Richtig. Christian Kern, muss man sagen, hatte auch das Pech des Sebastian Kurz. Also Sebastian Kurz war schon für die ÖVP eine Jahrhunderterscheinung, ist zu hoch gegriffen, aber eine Jahrzehnteerscheinung. Also so einen Vote-Getter hatte die ÖVP in der Geschichte nie. Nicht mal Wolfgang Schüssel war das. Also Sebastian Kurz konnte, jetzt kann man über die politischen Maßnahmen diskutieren, aber der Mann war ein Vote-Getter. Der Mann konnte Wahlen gewinnen, der Mann hat Wahlen gewonnen, und zwar im Bund, und auch die Länder haben mit ihm Wahlen gewonnen, und auf so einen Typen trifft dann Christian Kern, der sicher auch der stärkste Kandidat der SPÖ war seit Jahrzehnten, aber da sind zwei politische Alpha-Tiere aneinander gekracht und der Kurz war halt der Schnellere, der Schlauere, hatte auch die geeintere Partei hinter sich. Man darf nicht vergessen, Christian Kern hat natürlich verbrannte Erde hinterlassen mit der Demontage des Werner Faymann. Die haben zum Teil nicht mitgezogen, haben zum Teil auch seinen Kurs desavouiert. Also der Kern hatte es gegen den Kurz nicht leicht.
Ja, was macht Christian Kern, wenn Sebastian Kurz, wenn er jetzt sich
das
entscheidet,
ja wie
Sebastian Kurz
das
in ein paar Monaten auch aufs Tapet.
Das wären sich die Pointe der Pointen.
Okay.
Ja, also das
aber bevor wir noch die Szenarien zu Ende durchdenken, will ich noch ganz kurz einmal bei Babler bleiben. Wer sind denn Bablers allerengste Verbündete? Also wer wird ihm für immer die Stange halten?
Ja, für immer ist relativ. Also es ist ja nicht so, dass quasi Kerngegner jetzt im aktuellen Konflikt automatisch Babler-Fans sind, sondern die sehen das pragmatisch. Also die Wiener SPÖ sieht das einfach pragmatisch. Die haben den Babler nicht erfunden. Die haben ihn halt zwangsläufig unterstützt, weil der Doskozil noch schlimmer gewesen wäre. Und so ist es auch jetzt. Die Wiener SPÖ will keinen Wirbel. Die Wiener SPÖ will, dass diese Bundesregierung in Ruhe weiterregiert. Die finden auch den Stocker ganz gut und überhaupt die ganze Regierung, und die Neos sind in der Landesregierung mit der SPÖ und in der Bundesregierung auch mit der SPÖ und mit der ÖVP. Und die Stadt Wien profitiert mutmaßlich auch von dieser Bundesregierung. Also die Wiener SPÖ will Friede und Ruhe haben und diesen garantiert Andreas Babler. Also somit unterstützen sie die, weil jede weitere Aufwallung, jeder weitere Wechsel würde wieder Unruhe in die SPÖ bringen. Es würde wieder einen Flügel geben, der unzufrieden ist. Dann wird der linke Flügel das Ganze jetzt torpedieren.
Aber okay, jetzt muss ich unterbrechen. Du hast aber gesagt, Christian Kern hat sich auch getroffen mit dem Wiener Bürgermeister. Es gab einen Versuch, ihn sozusagen umzudrehen oder zu überreden. Das heißt aber, wenn ich dir jetzt zuhöre, der ist nicht gelungen. Es ist, Wien bleibt eher auf der Linie, nur keine Wörn.
Wien bleibt auf der Linie, nur keine Wörn. Wien sagt auch, der Kern hatte seine Chance. Das offizielle Statement aus Wien ist auch, der Herr Bürgermeister spricht mit allen ehemaligen Parteichefs immer wieder, um sich auszutauschen und so weiter und so fort. Ja, aber es gab sicher den Versuch von Kern, ob vom Kern wie persönlich das war, weiß ich nicht, war nicht dabei. Aber natürlich gab es auch viele, die stellvertretend für den Kern zum Wiener Bürgermeister durchaus gegangen sind und ihm das nahegelegt haben, dass das vernünftig wäre, Kern statt Babler. Aber ja, so wirkliche Fans im Partei-Establishment hat Andreas Babler jetzt nicht. Seine Stärke war die Basis, die ihn auch gewählt hat, bei der Mitgliederbefragung dann auch unter den Delegierten. Also ob er das Momentum bei denen noch hat, weiß man auch nicht, aber er hatte das mal. Also das ist ein Mann der Basis und quasi der eher linkssozialisierte kleine Funktionär der SPÖ oder Menschen, die wegen Babler über das eingetreten sind in die SPÖ, haben ihm das ermöglicht, Parteichef zu werden. Ja.
Gut, kommen wir nochmal zum Freitag. Du skizzierst zwei Szenarien, oder es gibt zwei Szenarien, was passieren kann. Erstens, es passiert nichts, weil die Rebellen zurückziehen oder vertagen. Oder zweitens, der Babler wird ihm klargemacht, dass es eine Mehrheit gegen ihn gibt und man Christian Kern als Gegenkandidaten aufstellt. Ich will dich jetzt gar nicht zu einem Wer gewinnt verleiten, sondern ich möchte nur von dir wissen, auch aus der Sicht des Innenpolitikjournalisten, der diese Woche jetzt bestreiten muss, woran erkennt man bis Freitagvormittag überprüfbar, welches Szenario wahrscheinlicher wird?
Naja, die Ausgangslage ist jetzt einmal, diese Woche werden noch Gespräche geführt. Also es wird versucht, Menschen, die im Präsidium-Parteivorstand sitzen, zu überzeugen. Also jetzt fangen wir mal von Rebellenseite, wenn man das so nennen will, den Kern auch bei der Stange zu halten, ihm zu vermitteln, quasi, das geht sich aus. Also es geht darum, ein Mehrheitsverhältnis zu schaffen. Ja, hat man eine Mehrheit, kann man mit dieser Mehrheit reingehen in den Parteivorstand, das riskieren. Ja, hat man die Mehrheit nicht oder zieht einer der Beteiligten zurück, dann wird das einfach abgeblasen werden. Ja? Und es ist noch immer der Parteitag ausständig. Also man kann jetzt im Parteivorstand sagen, wir hätten einen Gegenkandidaten, der tritt an. Und dann gibt entweder der Babler auf, so wie wir ihn kennen, gibt er eher nicht auf. Und dann wird es halt eine Kampfabstimmung am Parteitag geben. Das wollen natürlich verschiedene Kräfte wie die Wiener SPÖ auch verhindern. Die werden jetzt diese Woche natürlich auch noch mitreden. Gut, aber gibt es eine Kampfabstimmung am Parteitag? Gibt es auch wieder zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, das sagen eben die Kernanhänger, dass der Kern dort eine sichere Mehrheit hätte, weil der einfach nach wie vor beliebt ist und auch im Gegensatz zum DOSCO-Ziel sich nie mit den Gewerkschaften verscherzt hat. Also der DOSCO-Ziel hatte ja auf diesem Parteitag, wo er nicht gewählt wurde, nicht nur die Wiener gegen sich, sondern auch die Gewerkschaft gegen sich massiv, weil er sich immer wieder mit denen angelegt hat. Das wäre bei Kern nicht der Fall. Also die Gewerkschafter würden den Kern natürlich schon unterstützen. Vielleicht sogar eher als den Babler, weil die Gewerkschafter natürlich, bei allem gegen Gewerkschaftsdasein, natürlich schon auch ein Verständnis haben für wirtschaftliche Belange. Das hat der Kern auch. Ja. Also wie es beim Gewerkschaftschef Katzian ist, der gilt ja doch als Babler-Unterstützer, weiß man nicht. Aber viele sonstige Gewerkschaftsfunktionäre, auch Gewerkschaftsführer, würden schon Christian Kern unterstützen, könnte man annehmen. Und dann gibt es aber wiederum so Skeptiker in den Bundesländern, die sagen, naja, die Delegierten muss man sich immer genau anschauen, weil natürlich die Bundespartei schon die Möglichkeit hat, an Schrauben zu drehen oder hatte, dass dort Delegierte sitzen, die eher zum Babler tendieren.
Mhm. Aber einen dritten Kandidaten gibt es nicht, der jetzt noch aus der Deckung geht, oder?
Gute Frage. An sich wissen wir das nicht, aber es war beim letzten Mal auch so. Beim letzten Mal war auch das große Duell Randy Wagner gegen Hans-Peter DOSCO-Ziel über Monate vorbereitet. Dann hat endlich die Parteiführung sich erweichen lassen, dieser Mitgliederbefragung zuzustimmen. Da war eigentlich davon auszugehen, es ist Randy Wagner gegen DOSCO-Ziel. Plötzlich hat der Kern auch noch aufgezeigt. Und plötzlich, der Babler aufgezeigt und plötzlich war Andreas Babler voll im Rennen. Also man weiß es nicht, ja.
Zum Schluss will ich dich jetzt noch was anderes fragen, weil es dazu passt, thematisch auch SPÖ. Parallel zu dieser Obmann-Debatte ist in der vergangenen Woche eine schräge andere Debatte, ist es vielleicht nicht, aber eine schräge andere Geschichte aufgetaucht. Das hat nämlich ein ehemaliger SPÖ-Landeshauptmann, nämlich der vom Burgenland, Hans Nissel, sich als möglichen Bundespräsidenten für 2028 ins Spiel gebracht. Und das aber auch, ohne es mit der Parteispitze, also Andreas Babler, abzusprechen. Warum macht er das jetzt? Was für ein Signal ist das?
Ich habe keine Ahnung. Also das war natürlich überraschend wie schräg. Also erstens, wieso macht er das? Zweitens, wieso macht er das gerade jetzt? Also man kann es ja machen, aber wieso macht man das jetzt? Also das ist tatsächlich ihm irgendwie passiert oder ich weiß es nicht.
Schlechte Berater.
Keine Ahnung. Also das ist wirklich seltsam. Würde er das wirklich machen wollen, sollte er noch zuwarten. Und es gibt natürlich Gerüchte, ich will alle möglichen Gerüchte umher, es gibt natürlich auch das Gerücht, dass der Nissel mal vorgeprescht ist und in Wahrheit dann jemand wie Christian Kern Bundespräsident. Also man könnte dem Kern das noch irgendwie unter Anführungszeichen abkaufen, verzichtest jetzt auf die Kandidatur und wir stellen dich als Bundespräsidenten.
Okay, das ist dann aber sehr
auch
schräg.
Das wäre schräg, geistert auch herum, gebe ich nur wieder. Ohne Gewehr
würde ich natürlich, eher gedacht, dass Hans Nissel dann
würde natürlich wieder Komplikationen auf der anderen Seite, weil natürlich Doris Bures immer gilt als SPÖ-Kandidatin, die das, glaube ich, auch ganz gerne machen würde. Wenn man der jetzt den Kern vor die Nase setzt, mit dem sie schon einmal keine Freude hatte, nämlich wie er damals Parteichef worden ist, wird das auch wieder zu Irritationen, Komplikationen führen. Also diese Bundespräsidentengeschichte ist, glaube ich, Kaffeesudleserei. Den Herrn Nissel die eigene Partei aufstellt, ist mehr als fraglich, ob er sich von sich aus alleine aufstellt oder von der burgenländischen SPÖ aufgestellt werden würde. Man weiß nicht, es ist jedenfalls zu früh.
Ja. Abschlussfrage, egal wie das am Freitag ausgeht, auch wenn doch der Spruch nur keine Wörn bewahrheitet wird und es bleibt alles wie es ist, ist die Partei dennoch beschädigt?
Also selbstverständlich. Also natürlich ist es, wenn die Rebellen das jetzt nicht durchkriegen, wird das weiter an ihnen nagen und sie werden es für den nächsten Mal wieder versuchen. Andreas Babler wird sich das auch alles merken. Der kriegt das ja auch mit, er liest Zeitungen und der hört natürlich auch in die Partei rein. Der merkt natürlich, dass es da Leute gibt in seiner eigenen Partei, die an seinem Sessel sägen. Ob das jetzt gelingt oder nicht, sei dahingestellt. Ja. Aber allein, dass es dieses Ansinnen gibt und den Versuch gibt, zeigt ihm ja, dass da irgendwas nicht stimmt. Also dieses Misstrauen innerhalb der Partei wird nicht nur bleiben, sondern hat sich jetzt natürlich wieder vergrößert. Ja. Da gibt es zwei Flügel, die mehr oder weniger gegeneinander kämpfen, tagtäglich. Also das wird sich nicht auflösen lassen.
Oliver, wo bist du am 7. März?
Am 7. März ist der Tag des SPÖ-Parteitags, also vermutlich am SPÖ-Parteitag.
Alles Liebe, danke für heute mal.
Bitte.
Das war's auch schon wieder mit Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Den jüngsten Text von meinem Gast Oliver Pink über die SPÖ-Obmann-Debatte, den wir auch ein paar Mal in unserem Gespräch erwähnt haben, stelle ich Ihnen wie gewohnt in die Shownotes dieser Folge oder auch einfach in die Artikelbeschreibung dieser Podcast-Ausgabe. Wir freuen uns, das wissen Sie, immer über Feedback, Kritik und Anregungen. Schreiben Sie uns also gerne an podcast@diepresse.com oder hinterlassen Sie uns zum Beispiel bei Spotify einen Kommentar. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und auf bald.